Wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, wie kam es dazu, mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen. Und Silvia, du hast mir erzählt, die 90er haben dich auf dieses Thema gestoßen, die sogenannten Baseballschlägerjahre. Was haben die 90er und das Erstarken von neonazistischer Gewalt für dich mit der Erinnerungspolitik jetzt erstmal in der DDR zu tun?
Ja, das ist eine Frage, die noch gar nicht beantwortet ist. Das ist einfach so eine Art Verdacht, ein Unwohlsein, ja, mit diesem Nachwendeeindruck, als in der ganzen Euphorie der Wiedervereinigung und in der Lust, miteinander neu anzufangen, eben plötzlich genau solche Töne laut wurden. Als es diese Anschläge gab, als man plötzlich, ja, je nachdem wie alt man war, als Teenager oder als junger Erwachsener im Umland im Osten unterwegs war und sich dort plötzlich mit zum Nazi-Gruß erhobenen Armen auseinandersetzen musste. Und das eben tatsächlich mit Leuten, die mit einem quasi die Schulbank gedrückt hatten. Das beschäftigt mich bis heute tatsächlich als Eindruck, der eben zu dem, was ich in der Schule gelernt habe, nicht passte.
Das, was Sie in der Schule gelernt hatten, war die DDR als antifaschistischer Staat.
Genau, das war der Eindruck, dass man sich mehr oder weniger im besseren Teil Deutschlands befand, also in einem Staat, in dem das eigentlich gar nicht mehr zur Debatte stand. Das war überwunden und wurde in der Form, zumindest ist das meine Erinnerung und Historiker bestätigen das, tatsächlich nicht mehr groß diskutiert worden ist. Das war ad acta gelegt, das war bewältigt, das war der Eindruck.
Der Eindruck, dass dass es die Nazi-Geschichte ad acta gelegt wurde. Konstantin, du hast dazu beigesteuert, zu dieser Retrospektive, einen Blick auf den Gründungsmythos der DDR, so heißt es im Programm. Wenn wir jetzt mit dem im Kopf dieses Beiseitelegen der NS-Verbrechen, was hat das für dich mit dem Gründungsmythos der DDR zu tun? Oder was für eine Verbindung lässt sich da ziehen?
Man hat eben am Anfang 45 unübersehbare Parallelen zwischen der BRD und der DDR, was man oft vielleicht in dieser verkürzten Analyse des antifaschistischen Selbstverständnisses untergehen lässt. Man hat zum Beispiel 1949 weitreichende Amnestiegesetze, sowohl unter Adenauer als auch in der DDR erlassen. Man hat sich massiv für die frühzeitige Entlassung deutscher Kriegsgefangener aus der Sowjetunion eingesetzt. Und hat zum Beispiel die NDPD 1952 gegründet, als Sammelbecken für irregeleitete kleine Parteigenossen, wie man es damals nannte. Das heißt, der Gründungsmythos selbst dieser war auf wackeligen Beinen unter massiver Einbeziehung der ehemaligen kleinen oder größeren Nazis. Und natürlich ganz wichtig, es fußte alles auf einer verkürzten Faschismusanalyse, wenn man so will. Man hat also sich einfach nur gesehen, dass der Faschismus, der Nationalsozialismus in dieser Ausprägung ein Teil des Monopolkapitalismus ist. Und dadurch, dass man die Kapitalisten enteignet hat, hat man natürlich auch den Faschismus dadurch besiegt. Im Gegenteil, in der BRD sitzen noch heute hochrangige oder aus damaliger Perspektive hochrangige Vertreter des NS, und dadurch zieht sich natürlich auch ein großes Stück von Selbstlegitimation, indem man sich als das bessere Deutschland eben imaginiert und auch immer wieder produziert.
Ja, so also die historische Sicht auf diesen Gründungsmythos der DDR. Wenn wir das jetzt von heute betrachten oder aus der Perspektive der 90er, in dieser Retrospektive, da werden aus allen Jahrzehnten DDR, BRD Dokumente der Aufarbeitung gegenübergestellt. Wie sind Sie da vorgegangen oder wie bist du da vorgegangen, Silvia?
Naja, wir hatten von Beginn an eine große Klammer. Das war der NS-Propagandafilm über Theresienstadt, der sich als Dokumentarfilm geriert, was er eigentlich nicht ist. Das ist eine Inszenierung, die der Beruhigung dienen sollte, um ja Leuten zu zeigen, was für wunderbare Gefilde die Juden deportiert wurden. Also damit ging es los. Das ist der Beginn einer Aneignungs- und Instrumentalisierungsgeschichte, die wir eigentlich erzählen wollen, dass eben unter dem Gebot einer staatlichen Beruhigung, einer staatlichen Äußerung, solche Filme entstanden sind, die mit den Juden wie mit einem Material umgegangen sind. Und die große Klammer ist eben von diesem Film zu kommen bis in das Jahr 2004 in Leipzig. Das ist der letzte Film unserer Retrospektive, Das leere Haus von Miriam Pfeiffer, der natürlich einen völlig anderen Duktus hat, der als Dokumentarfilm Das ist kein Fake, das ist eine authentische filmische Äußerung aus der Zeit und der in Leipzig die Auseinandersetzung um das Arijovic-Haus begleitet und die Streitigkeiten, die darum entstanden sind, um dort einen Erweiterungsbau für eine wachsende jüdische Gemeinde zu realisieren. Und das war die große Klammer, die hat von Beginn an gestanden und dann ging es halt einfach nur darum, nur ist natürlich ist ein kleines Wort für eine große Sache, die vielen, vielen Filme, die wir dazu recherchiert und gesichtet haben, auf ein Maß zu bringen, dass man dem Publikum ausschnittweise beispielhaft einzelne Arbeiten aus Ost und West im Umfeld dieses Themas vorstellen kann.
Sie haben gesagt, dass die Frage, ob die Erinnerungspolitik oder die Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung der NS-Verbrechen im geteilten Deutschland, ob die dazu beigetragen haben, dass in den 90ern der Neonazismus so stark öffentlich wirksam werden konnte, dass es eine offene Frage ist. Bei dieser Gegenüberstellung jetzt dieser filmischen Zeitdokumente aus BRD und DDR, was für Fragen kommen da für Sie auf?
Naja, eine wichtige Frage war für uns, es gibt noch einen Co-Kurator, den möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist Ralf Eul, der das mit mir gemeinsam gemacht hat. Und eine Frage, die uns die ganze Zeit beschäftigt hat, ist natürlich, dass jenseits von Propagandafilmen, die eine bestimmte Art des zwischen den Zeilen Lesens erzwingt, ob nicht auch andere Dokumente, die es zunächst gar nicht nötig machen, irgendwas zwischen den Zeilen zu suchen, dass auch diese Dokumente Verborgenes enthalten, Dinge, die sich nur aus dem historischen Hintergrund heraus erklären lassen, dass es kleine Verschwiegenheiten gibt, kleine Lücken in der Argumentation, die tatsächlich im historischen Kontext einen Sinn ergeben und damit aufgefüllt werden. Das war tatsächlich eine Frage, dass man also jenseits von Nazi-Propaganda und jenseits von sehr deutlichen, staatlich beförderten Ansagen in Filmen, dass es ganz viele Filme gibt, die diese Lücken haben.
Auf die Lücken, da würde ich dann gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Und nochmal auf die staatliche Seite blicken, also quasi dieses Gedenken, das an Staatswegen betrieben wurde, die offizielle Linie in Ost und West. Da würde mich interessieren, Konstantin, welche Funktion hat denn das Gedenken, das Erinnern in der DDR und in der BRD eingenommen?
Gedenken in der DDR waren relativ statisches. Das heißt, man hatte sich auf diese Position zurückgezogen, dass, wie Silvia das eingangs ja auch erwähnt hat, mit dem Selbstverständnis als antifaschistischer Staat und der sozusagen in revolutionärer Tradition man dieses Thema eigentlich abgehakt hatte und hat zunehmend die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus durch am Anfang als kommunistische Diffamierungskampagnen gebrandmarkte, aber trotzdem zunehmend an die BRD delegiert. Das war eben so, dass man kompromittierendes Archivmaterial ausgegraben hat und da sozusagen die demokratische Legitimation der BRD in Frage stellen wollte, indem man gesagt hat, zum Beispiel, euer Justizapparat ist komplett von Kontinuitäten von der Ministerialbürokratie gestärkt. Die DDR hat sich innerhalb eigentlich ein sehr statisches Verhältnis beim Umgang und der Holocaust war nur eine Begleiterscheinung des Nationalsozialismus, wohingegen man die BRD zum Jagen getragen hat, sozusagen in Anführungsstrichen. Und als Nebeneffekt hat sich daraus eine pluralistische Gesellschaft gebildet, die in zumindest ein Stück weit eigenverantwortlich diesen Umgang mit diesem schwierigen Erbe sozusagen angetreten hat.
Das heißt, die Außenwirkung der DDR war da näher am Selbstverständnis dran als die Wirkung nach innen.
Definitiv. Nach innen hat man das Ganze als abgehakt betrachtet und hat wirklich die Aufarbeitung exklusiv nach außen delegiert.
Ich würde gerne nochmal auf den Titel zu sprechen kommen. Die Juden der anderen ist ein Titel, über den man auf jeden Fall nachdenken kann. Und es geht im Ankündigungstext stets um dieses Bild, das von den Opfern gezeichnet wird, in dem aber viel über die Deutschen und die Tätergesellschaft gesagt wird. Was zeigt sich in diesen Filmen, Silvia, da für eine Selbstpositionierung der Tätergesellschaft?
Von Tätergesellschaft zu sprechen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Natürlich verstanden sich weder die DDR noch die BRD in dem Sinne als Tätergesellschaften. Das war eben ein Erbe, das man wohl oder übel mitnahm. Und die Filme, die wir zeigen, gehen damit eben ganz verschieden um. Also sowohl die, die in der DDR entstanden sind, als auch die, die in der BRD entstanden sind. Wir haben eben auch Beispiele im Programm. Das ist zum Beispiel, es muss ein Stück vom Hitler sein. Es ist ein Film von einem der Unterzeichner des Oberhausener Manifests, also ein westdeutscher Film, der im Prinzip auf die Tätergeneration, die Väter, die Mütter, die im Krieg irgendwie sich verhalten haben mussten, zum Massenmord an den Juden, zu den vielen, vielen anderen Verbrechen, zu den vielen Opfern, der genau das ins Visier nimmt und zeigt, was davon in der BRD einfach nur weiter existiert, wie unbefragt das zum Teil ist und das eben in dem Fall auch mit einem polemischen Impetus. Und deswegen haben wir den zusammengestellt mit einem Film wie Aktion J. Das ist eine DDR-Produktion, eine Produktion fürs DDR-Fernsehen, die eigentlich das macht, was Konstantin gerade geschildert hat. Also die tatsächlich den Holocaust, die Toten, die vielen Opfer, die unsägliche Diffamierung, die über die Gesetze der NS-Zeit entstanden und verfestigt wurde, deren Täter im Westen ausfindig zu machen. Also sodass also eigentlich ein westdeutscher und ein ostdeutscher Film quasi auf dasselbe Ziel zeigen. Und auch da entsteht eben so eine Ambivalenz. Also genau dafür sind solche Beispiele einander gegenübergestellt. Es geht gar nicht nur darum, richtig krasse Unterschiede deutlich zu machen, sondern einfach zu zeigen, wie sich die Haltung zur Vergangenheit auf den Seiten auch ganz ambivalent durch Filme zieht und durch die Haltung, die man zum anderen deutschen Staat und zur Vätergeneration einnimmt.
Und ich würde gerne noch nur nicht unterschlagen wollen, oder es ist auch kein Unterschlagen, aber vielleicht noch ergänzen wollen. Und ich, das sind nicht meine Gedanken, sondern das habe ich mit großem Gewinn gelesen, kann es jedem nur sehr empfehlen. Desintegriert euch, Max Czollek 2018, auch bei der BPB dann prominent verlegt, dass ja sogar in den 70ern, 80ern dann nochmal ein weiterer Wandel in der westdeutschen Erinnerungskultur vonstatten geht, in dem eine Affirmation der Opferperspektive passiert. Das ist zum Beispiel in der
Jetzt hat diese, oder versucht diese Reihe, die Juden der anderen und auch dieses Ciné, das auf die Staatsgründung der DDR blickt, befragt da die Vergangenheit und die, also die vergangenen Versuche der Aufarbeitung des Umgangs mit dem Nationalsozialismus. Was kann die Befragung der vergangenen Versuche da bringen für jetzt?
Naja, also wenn unsere Reihe mit so viel Interesse geguckt wird, wie wir uns das wünschen, denke ich, dass Leute, die eine DDR-Sozialisation haben, vielleicht ein paar Filme sehen, die sie davor einfach zur Kenntnis genommen haben, die zur eigenen Sozialisation gehörten, die aber unter diesem Aspekt eben tatsächlich, das sind die Lücken, von denen ich vorhin sprach, ein paar Lücken offenbaren. Also dazu gehört zum Beispiel der Film Buchenwald, den wir zeigen. Das ist einer der Lehrfilme, die in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald gezeigt worden sind. In einer bestimmten, ich glaube fast eine Dekade ist es. Und dass sich solche Dinge, solche Dokumente aus der eigenen Sozialisation nochmal anzugucken und eben festzustellen, dass diese Dokumente auch in einer bestimmten Weise gemacht worden sind, dass sie die Sicht geprägt haben. Das gilt auch für einen Film, der sich zum Israel-Palästina-Konflikt äußert, zu dem die DDR ja auch eine offizielle Haltung hatte. Und diese Haltung hat auch die Filmproduktion geprägt, die dazu entstanden sind. Und wenn man sich solche Dinge, die man vielleicht kennt, deren Duktus, deren Schlagrichtung man kennt, sich unter so einer Perspektive nochmal neu ansieht, wird man vielleicht einfach ein bisschen stutzig über das, was man zu wissen meint, über sich und über die Erziehung und die Aufklärung, die in der DDR oder in der BRD angedient ist. Das wäre meine Hoffnung.
Dem würde ich komplett zustimmen, dass die Revision eingeübter Sichtweisen auf jeden Fall mit einem zeitlichen Abstand von ja inzwischen 20, 30, 40, 50 Jahren bei manchen Filmdokumenten auf jeden Fall zu neuen Sichtweisen und auch zu einer Irritation führen kann, im besten Sinne des Wortes, dass man eben Sachen, die jahrzehntelang orthodox Staatsräson waren, jetzt in ganz neuen Zusammenhängen sieht, auch mit dem Wissen von heute um die Kontinuität, Stichwort AfD und andere wirklich schwerwiegende Debatten. Und andererseits, da kann ich jetzt nur für die Matinee sprechen, versammeln wir ja auch Filmdokumente, die einen gewissen ephemeren Charakter haben, in dem Sinne, dass sie sozusagen ein Stück weit auch unter dem Radar liefen. Also wir haben einige Filme von Amateurfilmstudios und da gab es auch mehr, teilweise mehr Spielraum als jetzt bei den großen Filmproduzenten wie DEFA oder für das DFF. Und da tun sich diese Leerstellen, glaube ich, die du, Silvia, angesprochen hast, sehr gut auf, indem eben Sachen im Raum hängen gelassen werden, indem nicht eine dominante Sprecherstimme jeden Gedanken ausbuchstabiert, den der Zuschauer doch jetzt bitte denken soll, sondern indem eben Sachen im Raum stehen gelassen werden soll und dadurch vielleicht zu einem Denken angeregt wird, anstatt die Linie vorzugeben. Und ich freue mich, wenn das vielleicht einige Zuhörer auch sich gerne am Sonntag, diesen Sonntag eben selber ansehen wollen, und darüber kann man gerne ins Gespräch kommen.